Mein Name ist Jochen Axer. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem unserer Jazzcasts aus dem King Georg in Köln. Wir haben heute eine Dame zu Gast, Uli Segers, die sich mit Kunst beschäftigt. Vielleicht in ganz speziellen Bereichen. Kunstvermittlung, Kunstmanagement. Sie ist Professorin an der Universität in Düsseldorf. Und außerdem, wenn ich das schon richtig weiß, geht es auch um Kunstgeschichte und vielleicht auch in dem Kontext um Kunstraub. Aber wir gucken mal weiter. Im Grunde glaube ich, Uli, wir bleiben beim Du, weil wir uns ein paar Jahre kennen.
Na klar.
Ist es so, dass du das King Georg kanntest, vielleicht sogar vor mir?
Das kann gut sein. Jetzt muss ich überlegen, in welchem Jahr ich den King Georg das erste Mal aufgesucht habe. Oh, das müsste Mitte der 90er Jahre gewesen sein.
Und war ein Club, wo du gerne hin wolltest.
Ja? Nee, das war schon sehr strange, glaube ich, ist das Wort. Der King hat ja nun doch eine sehr, eine sehr bunte und blumige Vergangenheit. Und ich bin 92 nach Köln gekommen und war unheimlich viel. Da gab es eine legendäre Kneipe ja am Ebertplatz auf der anderen Seite. Das hieß das Daneben. Das daneben von der Filmpalette, also ein kleines Kino, was es heute eben auch noch gibt, aber das daneben gibt es nicht mehr. Und das war so quasi meine Stammkneipe, da gingen viele Künstlerinnen und Künstler waren da unterwegs, aus der bildenden Kunst, aus der Musik. Und irgendwann, wenn die Läden dort auf der Seite des Rings dicht machten, dann kam man irgendwann hier auch an den King Georg. Das hatte damals so irre schöne, popartige Neon-Leuchtstreifen. Also ich war sehr neugierig, merkte aber schnell, hier bin ich irgendwie falsch.
Das heißt, die langen Nächte hast du nicht mitgemacht?
Nee, so lang war das dann nicht. Wir haben uns da eher so amüsiert, so im Künstlermilieu.
Alles klar. Du stammst nicht aus Köln, wenn du sagst, 1992 nach Köln gezogen.
Genau, ich komme aus Westfalen. Ich komme aus Münster und fühle mich trotzdem sehr wohl hier im Rheinland und in Köln.
Das heißt, du machst sogar die großartige Kombination, in Düsseldorf zu arbeiten und in Köln dann eher zu leben, sagen wir mal so.
Ganz genau. Ich bin also Pendlerin und starte morgens dann auf in die Landeshauptstadt. Und wenn dann aber abends die Stadttore in Köln geschlossen werden, dann husche ich da noch ganz schnell durch.
Beziehen wir es mal auf die Kunst. Kann man die beiden Städte, Düsseldorf und Köln, insofern sogar vergleichen oder gegeneinander halten? Oder ist das dann doch ein Kunstmarkt, so wie du ihn erlebst?
Also ich mache das ja ganz gern als Münsteranerin, dass man da so die beiden ungleichen Schwestern miteinander vergleicht und vor allen Dingen auch gegeneinander ausspielt. Aber es ist natürlich absurd. Also da ist im Bereich der Kunst nicht nur nichts auszuspielen, sondern gerade, du hast es erwähnt, den Kunsthandel anzusprechen, das macht nur Sinn, wenn man das konzertiert macht. Und das haben die beiden Städte auch längst entdeckt. Die Galerienszene, die Museen, das heißt, es gibt gemeinsame Eröffnungen, die Messen finden hier und dort statt. Also das ist etwas, glaube ich, wo sich beide Orte bereichern. Wir haben natürlich in Düsseldorf die große Kunstakademie und davon profitiert natürlich auch die Heinrich-Heine-Universität, vor allen Dingen eben in der Kunstgeschichte, weil dort eben auch ein Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern stattfindet. Es gibt in Köln die KHM, das ist natürlich auch ein spannender, quirliger, kreativer Ort, aber eben traditionsreicher ist da sicherlich Düsseldorf.
Wenn du von Kunstvermittlung als einem deiner speziellen Themen sprichst, worum geht's? Um die Vermittlung an das Publikum, um die Frage, was wird angeboten, wozu entscheidet sich zum Beispiel ein Museum? Oder ist es beispielsweise auch die Frage, wer kauft zu, jedenfalls beim normalen Volk ja irren Preisen teilweise, Dinge, die in Auktionen gehen. Was ist da denn Spektrum?
Ja, du hast das Spektrum tatsächlich jetzt gerade schon so ein bisschen aufgefächert. Es ist nämlich so, dass wir ja mit der Kunstvermittlung in Düsseldorf eben an der Uni ein sehr breites Spektrum eben verstehen. Also das ist nicht nur die Museumspädagogik, sag ich mal, und Führung oder sozusagen im engeren Sinne das, was man Art Education wahrscheinlich nennt, Neudeutsch, sondern es geht wirklich darum, Kunst an die Öffentlichkeit zu bringen. So, was heißt das? Die Kunst wird im Atelier meistens produziert und dann, wie kommt es aus dem Atelier in die Öffentlichkeit? Also über die Galerie. Die Galeristin vermittelt Kunst, indem sie sie ausstellt, indem sie dann sie natürlich auch verkauft, idealerweise, aber indem sie sie zum ersten Mal eigentlich ja in die Öffentlichkeit bringt, einen Preis dann auch formuliert und vor allen Dingen, viel wichtiger als der Preis, erstmal diese neue ästhetische Position auch skizziert, in Worte fasst, eben auch an ein breites, meistens heterogenes Publikum vermittelt. So, und dann geht's weiter von der Galerie. Der nächste Schritt ist die Museumsausstellung klassischerweise. Die Museumsmitarbeiterin kuratiert Ausstellungen. Also wie wird was im Raum präsentiert? Tja, also da muss man erstmal mit der Ausstellungsarchitektur szenografisch arbeiten. Da gibt es Informationen zur Kunst. Also das können vom Wandtafeltext bis hin zum Audioguide, zum Podcast und so weiter ganz unterschiedliche Dinge sein. Also das heißt Kunstvermittlung im Museum, im Kunsthandel, Kunstkritik, Journalismus, Reden und Schreiben, Zeigen von Kunst. Also denkbar breit.
Kümmert sich der Künstler selber eigentlich dann um diese Ebenen? Wie erlebst du das? Interessiert den Künstler eigentlich von Anfang an, wie das, na, ich nenne das mal, zu vermarkten ist? Oder erlebst du viele auch, die, naja, ich nenne das vielleicht mit einem falschen Begriff, ihr Produkt, ihr Kunstwerk einfach entwickeln, es für sich selbst für wichtig halten und um sich weniger um den Markt kümmern?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also meine Erfahrung ist, dass das nicht nur zwei sehr unterschiedliche Lager gibt, sondern natürlich ein ganz, also da ist jeder eigentlich anders. Dennoch tendieren die sozusagen klassischen Positionen dazu, dass man sagt, oh, ich produziere die Kunst, ich habe die sozusagen künstlerische Inspiration, ich muss mich im Atelier abschotten von der Welt da draußen und sowieso von dem Markt. Der Markt ist eben, ist fui,
ist böse.
Der ist kontaminiert und also alles das, was mit Pekuniärem zusammenhängt, mit Finanzen und so weiter, das ist etwas, was man versucht fernzuhalten. Ist eine sehr, würde ich sagen, traditionelle, vielleicht sogar antiquierte Haltung, die im 21. Jahrhundert auch immer seltener wird. Ich glaube, dass diese KünstlerInnen tun sich da wirklich auch schwer, wenn man sich da so auf das genialische Schaffen aus sich selbst heraus in der Abgeschiedenheit des Ateliers zurückzieht. Also auf der anderen Seite gibt es immer mehr Künstlerinnen und Künstler, die nun sagen, Mensch, ich muss mich hier selber, eben du sagst, vermarkten, ich muss selber Marketing in eigener Sache betreiben und die teilweise auch schon zu Zeiten der Ausbildung in der Akademie sich da auch fortbilden und gucken, Mensch, wie gestalte ich eine eigene Website, was gibt's für Möglichkeiten, aber auch sich informieren über ja, juristische, steuerrechtliche Geschichten. Also das sind so ganz basale Geschichten. Und ich glaube, es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass also die Kunst und das Geld, also die Kunst als Ware sich nicht gegenübersteht, sondern das sind die beiden Seiten einer Medaille. Und ich glaube, erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler sehen das auch zusammen.
Vielleicht kannst du uns noch mal helfen bei der Frage, wenn wir jetzt sagen Kunstvermittlung, Kunstmanagement. Was sind das dann für Dinge, mit denen man sich in der Wissenschaft an der Stelle befasst? Also ich habe eine lange Liste von Arbeiten gesehen, die von dir betreut werden oder von euch am Lehrstuhl insgesamt. Was ist da Themenschwerpunkt? Wo willst du auch die Aufmerksamkeit der Studenten hinlenken?
Also das Spannende ja halt speziell an unserem Studiengang, und ich finde es super, dass du da interessiert bist und nachfragst, der ist interfakultär. Das heißt, wir haben 50% davon in der Kunstgeschichte, also philosophische Fakultät, und 50%, das würde ich freuen, du bist ja nun eben auch Experte, im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Und das heißt, unsere Studierenden, und es ist ein Masterstudiengang, machen hälftig BWL und eben hälftig Kunstwissenschaft. Und die, auf der einen Seite machen die Besucherforschung am Museum oder Nicht-Besucherforschung ist im Moment so in aller Munde. Das heißt, es gibt empirische Datenerhebungen, die dann unter normalen KunsthistorikerInnen eigentlich nicht vorkommen. Also es gibt ganz unterschiedliche Themen, die dort bearbeitet werden. Und in der BWL liegt ein großer Schwerpunkt naturgemäß im Marketing. Und ich bin, wie du dir denken kannst, für die kunsthistorische, kunstwissenschaftliche Seite zuständig. Wir schauen uns an, wie Ausstellungen gebaut werden. Wir gucken, was gibt's für unterschiedliche Textsorten. Also wie schreibe ich eine Pressemitteilung, die sinnvoll ist. Was ist die Geschichte des Kunsthandels? Also es ist nicht nur anwendungsorientiert, sondern ist natürlich eben auch historisch fundiert. Also ein sehr breites Feld.
Ich würde gerne einen Begriff, den du benutzt hast, aufgreifen, den der Nichtbesucher. Warum interessiert mich das? Weil das natürlich den Jazz auch berührt, dass wir ja eine große Gruppe haben, die wir gar nicht erreichen, weil der Jazzbegriff ja auch immer für schwierig, für vielleicht teilweise verkopft und so weiter steht und viele dann sofort das zur Seite legen und sich ja zumindest nicht damit beschäftigen. Wie erreiche ich denn in deinem Bereich das Publikum? Wie mache ich denn den Nichtbesucher zum Besucher?
Also ich würde jetzt erst noch mal gerne einen Schritt zurücktreten. Also was ist eigentlich, worum geht es in der Vermittlung eigentlich? Es geht doch darum, die Menschen zu begeistern. Ja, also so ein Funken der Begeisterung, der muss überspringen. Ob ich das jetzt mache für zeitgenössische Kunst, die für viele sperrig wirkt, oder dieser Spruch, ist das Kunst, kann das weg, also wie auch immer, absurd. Das erlebt man natürlich bei Jazz vermutlich, also zeitgenössischer Musik eben auch. Aber wie schaffe ich es, dass ich Menschen, die sich mit Jazz oder zeitgenössischer Kunst oder mit Oper noch nie wirklich beschäftigt haben, wie schaffe ich es, deren Aufmerksamkeit zu gewinnen? Und das hängt natürlich ganz stark von meinem Gegenüber ab. Also wenn ich dich zum Beispiel, lieber Jochen, durch eine Ausstellung führe zeitgenössischer Kunst, dann habe ich eine ungefähre Vorstellung, wie und wo ich dich da abhole. Ja, also wenn ich mit Kindern da durchgehe, dann mache ich das anders. Also man muss etwas finden, wo sozusagen die Zielgruppe ansprechbar ist. Wichtig ist, dass etwas erstmal, dass das da eine Neugier ist, dass da eine Offenheit ist. Und ich glaube, das ist ein Grundproblem in unserer Gesellschaft.
Das heißt, wir glauben alle offen zu sein und sind es nicht.
Ich glaube, das ist natürlich immer schwierig, wenn man so pauschale Sätze äußert, aber ich glaube, dass wir in einer unglaublich narzisstischen und auch hedonistischen Gesellschaft unterwegs sind, wo es um leichte Konsumierbarkeit primär geht. Ja, das darf nicht wehtun, das darf vor allen Dingen nicht anstrengend sein. Mhm. Also das musst du sehen, was ich so snacken kann unterwegs. Mhm. Und ich glaube, das ist eben gattungsübergreifend ein Phänomen, was möglicherweise auch für den Jazz gilt. In der zeitgenössischen Kunst, in der bildenden Kunst ist das so.
Du warst ja nicht immer an der Uni, sondern hast auch ein anderes Feld mal betreten, was so in letzter Zeit dann auch nochmal richtig hochgekippt ist, nämlich den Kunstdiebstahl und den Kunstraub als Thema. Wie bist du da überhaupt reingeraten? Mhm. Das weiß ich gar nicht, habe ich nicht klären können.
Genau, also ich bin... tatsächlich habe also keinen ausschließlich und damit lupenreinen akademischen Lebenslauf, sondern war 10 Jahre mehr oder weniger im Kunsthandel tätig. Also ich habe keine Kunst verkauft, war aber, das war meine erste Stelle, habe im Bundesverband Deutscher Galerien, der damals noch in Köln ansässig war, Habe dort als Kunsthistorikerin mitgearbeitet, habe dann später die Pressearbeit dort betreut, Assistentin der Geschäftsführung, also hatte da schon so eine Schnittmenge zwischen Kunst, zwischen Wirtschaft, aber eben auch kulturpolitischer Lobbyarbeit. Das ist eben so ein berufsständischer Interessensverband, eben für die Galerien in Köln. Ich habe damals wahnsinnig viel gelernt, auch von den Nöten der Galeristinnen und Galeristen und war also ständig in Ateliers unterwegs. Daran schloss sich dann die Tätigkeit, wahrscheinlich ist es das, worauf du anspielst, Kunstdiebstahl, Kunstraub an. Ich wurde dann in der nächsten Stelle Geschäftsführerin des Artloss-Registers, Artloss Register, ein englisches Unternehmen mit Hauptsitz in London. Und es ging um die Aufklärung von Kunstdiebstahl. Und das klingt natürlich wahnsinnig aufregend, als wenn man so mit hochgeschlagenem Mantelkragen und dunkler Sonnenbrille, natürlich, ganz genau. Tatsache ist, dass dieses Unternehmen weltweit sozusagen vermisste Kunst- und Sammlerobjekte auf einer Datenbank erfasst. Registriert. Also das ist ein gestohlenes Gemälde, genauso wie ein Musikinstrument, was eindeutig identifizierbar ist. Das kann man ja genauso wie auch ein Möbelstück durch die Holzmaserung. Also das sind so quasi wie ein Fingerabdruck individualisiert. Also man kann das, man kann es identifizieren. So, also das Registrieren, das Erfassen vermisster Werke ist die eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite geht es darum, den internationalen Kunsthandel mit diesem Verlustdatenbankbestand abzugleichen. Also, wo tauchen Kunstwerke, Sammlerobjekte auf? Klassischerweise im Auktionshaus. In den Galerien, im Kunsthandel, auf der Kunstmesse. Das heißt, man gleicht wirklich ab, was wird vermisst, was taucht auf. Und die Matches, also die Treffer, waren da wirklich stattlich, vor allen Dingen bei vermissten Gemälden. So, also Datenbank. Das kann man natürlich, indem man Auktionskataloge sich anguckt. Das kann man aber auch, indem man ein gut funktionierendes Netzwerk hat. Also wir haben sehr eng zusammengearbeitet mit Auktionshäusern, Galeristen, aber auch mit der Polizei, Versicherungsunternehmen selbstverständlich, die eben Verluste dann auch regulieren mussten und dann auch ein ureigenes Interesse daran hatten, dass diese Werke wieder auftauchen. Ja, und das ist sozusagen meine Expertise im Bereich des Kunstdiebstahls beziehungsweise dessen Aufklärung. Ein Sonderbereich, der mir auch heute noch jetzt als Professorin sehr am Herzen liegt, ist eben die Aufklärung von NS-Kunstraub. Also die Zeit 33-45, welche Werke wurden, unter welchen Umständen haben sie ihren Besitzer gewechselt? Also das ist ein großer Bereich. Und ich freue mich auch, dass jetzt mehr und mehr auch die kolonialen Raubzüge, also Kunstwerke, die in der kolonialen Vergangenheit Deutschlands aus den ehemaligen Kolonialstaaten eben nach Deutschland gebracht worden sind, dass auch diese Werke mittlerweile provenienzmäßig erforscht werden.
Ich fürchte ja, dass gerade wenn man nochmal auf die NS-Raubzüge abstellt, dann vielleicht ein Bruchteil aufgeklärt ist. Und die Frage ja auch immer ist, ab welchem Moment ist das eigentlich dann illegaler Entzug von Kunst gegenüber irgendjemandem und wie lange kann man das noch halbwegs respektieren? Also ich habe schon den Eindruck, da ist vieles verschoben worden, was dann auch dabei geblieben ist. Mit Gurlitt musstest du dich nicht beschäftigen.
Ja, der sogenannte Fall Gurlitt. Ja, ja, das war natürlich sehr spektakulär, als Klar. dann 2013 ruchbar wurde, bekannt wurde, dass da nun also der Sohn eines der großen NS-Kunsthändler, also namens Hildebrand Gurlitt, dass der nun also ganz, ganz viele Werke zu Hause gehortet hatte. Und Da war natürlich der Verdacht naheliegend, dass nun dort viele Werke einen NS-Raubkunst-Kontext haben müssten. Also wir alle wissen, dass die Recherche en Detail bis heute noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Und es ist bei, ich glaube, 7 oder 8 Werken aus vielen Tausenden schon nachgewiesen. Also das ist eine sehr langwierige, eine sehr akribische Arbeit, die viele, viele Stunden in Archiven, in Bibliotheken voraussetzt und dann auch international. Also da werden wir noch mehrere Generationen mit beschäftigen müssen, ja.
Ganz sicher. Wenn man nochmal auf Kunstraub geht, mich wundert dann immer, wer raubt und wer hängt sich vielleicht ein wirklich berühmtes Gemälde in den Keller, um dann einsam davor zu sitzen und niemanden mehr
das ist ein schönes Bild.
Mitschauen zu lassen. Ja. Ja, muss ich mir das so vorstellen? Oder,
so der heimliche Auftraggeber, der sich so zu Hause in seinem Abgeschiedenheit genau. Seiner Villa irgendwo.
Ja, wie ist das? Gibt es den? Gibt's diesen?
Ich habe den nie kennengelernt. Also ich okay. habe 10 Jahre in diesem Feld gearbeitet, ich kenne ihn nur aus Hollywood-Filmen. Thomas Crown, oder? Das sind genau. So diese eleganten Gentleman-Gauner, die dann auch immer eine sexy Versicherungsfachfrau sozusagen um den Finger wickeln. Nee, also schade, ich habe es nicht kennengelernt. Es sind meistens Leute, die Habgier getrieben sind und das klauen, rauben, stehlen, was ihnen ja am meisten Geld verspricht, die eben habgierig alles das verscherbeln, was für andere ja einen unschätzbaren kulturellen Wert hat.
Aber selber keine Kunstkenner, sagst du, im Wesentlichen.
Also ja, es gab tatsächlich mal in der Schweiz oder ich glaube einen aus dem Elsass stammenden Kunstdieb namens Stefane Breitwieser. Das ist jetzt aber auch, glaube ich, 10 Jahre her. Der ist nach jahrelangen Raubzügen in unterschiedlichen kleineren Museen, so im Dreiländereck, Schweiz, Deutschland, Frankreich, der ist dann irgendwann überführt worden und dann hat man zu Hause sozusagen ihn überprüft und dann war diese gesamte Wohnung vollgestellt mit Gemälden, Skulpturen, also kostbarsten Dingen. Und dieser Mann hat dann tatsächlich zu Protokoll gegeben, er hat wirklich nur gestohlen, weil er ja der Einzige ist, der den wahren kulturellen Wert dieser Kunstwerke erahnen kann und schätzen kann und lieben kann. Also okay. Das gibt es offensichtlich auch, aber das ist meiner Erfahrung nach doch eher die Ausnahme. Okay. Sind das Leute, die wollen irgendwas verscherbeln, was Geld bringt.
Ich will ja eigentlich diese gute Unterhaltung, die wir führen, gar nicht so sehr mit Pandemie und Corona belasten, aber trotzdem eine Frage dazu, wie stark ist der Kunstbetrieb belastet derzeit? Enorm, ne?
Ja, also es bricht einem wirklich ja, das Herz, aber es ist die vielen, vielen Künstlerinnen aus allen Sparten, ob das die Musik ist, das Theater, das Ballett, die bildende Kunst. Ich meine, sie sind ja alle irgendwie im Moment zum, ja, was heißt Nichtstun verdonnert, aber sie können nicht an die Öffentlichkeit damit. Das ist das Problem. Und Kunst, Kultur in dem engeren Sinne lebt natürlich vom Publikum. Ne? Es lebt von der ästhetischen Erfahrung und die ist aus uns allen bekannten Gründen unterbunden. Das sind nun eben die ProduzentInnen. Auf der anderen Seite sind es die vielen, vielen Galerien, die im Moment auch darben und viele haben schon zugesperrt.
Das heißt, das erwartest du auch, dass da gerade in dem privat geführten Bereich doch etliche über die Klinge gehen.
Ja, absolut. Also es gibt jetzt gerade eine ganz aktuelle Galerienstudie, die der Bundesverband jetzt in Auftrag gegeben hat. Und also 30% Umsatzeinbußen ist, glaube ich, eben dann der Schnitt, der da jetzt rausgekommen ist. Viele Galerien haben schon jetzt Insolvenz anmelden müssen, trotz vieler Hilfen, die von Berlin, aber auch von den Ländern zugesichert worden sind. Das sind einfach laufende Kosten, die man natürlich nicht monatelang überbrücken kann.
Empfindest du, dass der Staat zu wenig hilft? Also wir haben ja die Diskussion hier in der Musikszene natürlich auch genauso heftig. Die steht auch quasi ja jeden Tag in der Zeitung. alle gehen ein bisschen in die Knie, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und ich fürchte, wenn es eben lange dauert, und selber bin ich an der Stelle heute noch relativ pessimistisch, dann werden etliche da auch ihrem Talent nicht weiter nachkommen können.
Ja, es ist furchtbar. Ich meine, man ist natürlich, was soll man sagen? Also natürlich reicht es nicht. So, wie soll das reichen, wenn man jetzt einmal 5.000 Euro oder lass es 7.000 sein? Wie soll das funktionieren? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch anerkennen, was so staatlich auch möglich gemacht wird. Es gibt immer dieses Totschlagargument, dass man sagt, Mensch, also für die Lufthansa gab es, was weiß ich, x Milliarden, aber für Kunst und Kultur, ja, sicher ist das zu wenig. Man würde sich das wünschen, ne, dass jeder dann wirklich so zu 100%, und das ist, aber ich meine, so eine Pandemie haben wir ja so, glaube ich, noch nie erlebt.
Nein, ganz sicher nicht.
Ich muss sagen, ich meine, ich bin, glaube ich, im Moment noch nie so froh, dass ich hier in Deutschland lebe. Und ich glaube, da ist viel richtig gemacht worden. Da kann man viel mehr machen noch. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, Mensch, wo soll die Kohle herkommen? Also ich meine, natürlich bin ich die Erste, die ruft, bitte alles noch mehr in die Kunst, alles mehr in die Kultur. Ich gucke mir dann aber auch die Pflegerinnen und Pfleger im Krankenhaus an. Also ich meine, dieses Unwort der Systemrelevanz, was mir furchtbar auf die Nerven geht, ist so eben eines, was auch so falsche Erwartungen weckt. Also ich meine, wer oder was bitteschön ist für welches System relevant, nicht relevant? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, du als Jazzclub-Besitzer, ich als Kunsthistorikerin, der ich auch mit meinen Studierenden über diese Dinge auch kulturpolitisch, muss man ja gucken, was sind die richtigen Entscheidungen, spreche. Wir sind uns natürlich alle einig, dass das eine ganz furchtbare Situation ist. Aber wenn man dann gefragt wird, aus diesem ewigen Lamento rauszukommen, was sind denn die lösungsorientierten Ansätze, die dann aber auch tragbar sind und auch für die nachwachsenden Generationen. Also das sind dann nochmal andere Diskussionen.
Du darfst vielleicht trotzdem einen Wunsch äußern. Einmal, also hier in einem Jazzcast darf man einfach einen Wunsch äußern.
Ich wünsche mir, Jochen, dass wir ganz bald wieder hier tolle Jazzkonzerte hören können. Das meine ich so, wie ich sage. Ich bin dieses Sitzen zu Hause im Virtuellen ist etwas, was uns alle mittlerweile sowas auf die Nerven geht. Mir tut es total leid, auch für unsere Studierenden, die überhaupt teilweise noch nie eine Uni von innen gesehen haben.
Kein Studentenleben, ne? Erwartet.
So, und das sind so Geschichten. Ich meine, es ist ja eben schon schön, dass wir uns jetzt mal so hier gegenüber sitzen und mal ins Mikro sprechen können. Aber diese Vereinsamung eben vor dem heimischen Rechner, das ist etwas, was jetzt so allmählich und dieses auf Dauer gestellte, das macht was mit uns allen.
Auf jeden Fall. Ja, das verändert uns alle. Und wie du sagst, insbesondere Kinder, Jugendliche sind wahrscheinlich da wirklich sehr betroffen, weil man ihnen diese Jahre klaut. Ne? In gewisser Weise ist das so.
Ja, klar. Und überhaupt, du sagst, ich darf mir was wünschen. Also diese Möglichkeiten wieder zu haben, mit seinen Sinnen etwas nicht nur zu genießen, sondern eben da auch was zu erleben, was auch weiterführt. Ja? Also was mir auch Anstöße gibt, was mein Leben bereichert und auch vielleicht neue Bahnen lenkt. Das ist das, was ich mir wünsche.
Wunderbar. Gut, dann machen wir das jetzt. Oder ich erfülle dir den Wunsch. Ich zeig dir gleich an oder lass dich zuhören einem neuen Jazzstück, was mir sehr gefällt. Vielleicht können wir auf 1,5 Meter Abstand auch noch ein Glas Rotwein oder ein Whisky trinken.
Sehr gern.
Ansonsten bedanke ich mich heute sehr bei Uli Segers, Professorin für Kunstgeschichte, Kunstvermittlung, Kunstmanagement in Düsseldorf. Vielen Dank, liebe Uli.
Ich bedanke mich bei dir, denn ich habe durch dich den Jazz näher kennengelernt. Und insofern bist du für mich der große Jazzvermittler. Vielen Dank dafür.
Danke dir.